Ist Glück ein Dauerzustand oder ist es ein Augenblick, dann sagen die Amerikaner, it's a moment of bliss? Mhm. Also nicht. Wie würdest du Glück beschreiben, auch in Konstellation mit einem gelungenes Leben?
Also das Wort gelungen mag ich ja sehr gern, weil das hängt in Wirklichkeit sehr stark zusammen mit Glück. Das kommt von der Wortherkunft, kommt von gelingen, gelücken, Glück.
Ah, es ist auch geglückt irgendwann.
Ja, also es kommt von gelingen. Ja?
Okay,
gelingen, das ist aber gelücken, schön. Glück.
Ja? Okay, okay.
Und das finde ich so schön, weil es ganz viel sagt. Und Glück ist ja viel mehr als nur Spaß und Vergnügen. Mhm. Glück ist auch mehr als die Abwesenheit von Unglück. Glück ist eben die Fähigkeit, ein Leben gelingen zu lassen, auch mit Krisen, weil jede Biografie hat Krisen. Mhm. Da kommen wir nicht umhin, weil es Todesfälle gibt, es Krankheiten gibt und. Und wenn es gelingt, auch diese Krisen gut zu bewältigen, das ist Glück. Und nicht nur diese Peak-Moments oder Glücksmomente. Ja?
Ja.
Und ich unterscheide ja bei meiner, ich habe so ein Glücksmodell entwickelt, wo ich drei Kategorien unterscheide. Und die Basis ist eben die Zufriedenheit. Das wäre so dieses solide Sockel von Zufriedenheit. Das bezieht sich auf die unterschiedlichen Lebensbereiche. Also Zufriedenheit mit meiner Arbeit, mit meiner Beziehung, mit meiner Wohnsituation, Zufriedenheit mit mir selbst, auch eine ganz große Zutat natürlich. Die zweite Kategorie ist die Freude. Damit meine ich Freude im Sinne von Vorfreude, also alles, was in meiner Zukunft liegt, und Nachfreude, alles, was ich schon Positives erlebt habe und daran wachsen konnte. Und die dritte und emotionalste Kategorie, das sind dann die Glücksmomente. Das ist das, was im Jetzt stattfindet.
Vielen Dank an den heutigen Kooperationspartner Otto. Otto Österreich ist ein Online-Shop für Wohnen, Mode und Lifestyle und inspiriert Kundinnen und Kunden mit exklusiven Brands und aktuellen Trends. Darüber hinaus engagiert sich das Unternehmen sehr stark für die Umwelt und setzt auf Nachhaltigkeit. Otto feiert übrigens heuer 30 Jahre Otto in Österreich. Und mit der dazu passenden Kampagne Otto und Du möchte das Unternehmen die großen und die kleinen Augenblicke im Leben feiern. Gerade die Momente, wo wir wirklich Glück und innere Freude auch feiern. Und für jeden Anlass, für jeden Augenblick, für jedes Abenteuer findest du bei Otto das passende Sortiment. Es ist komplett egal, ob es Möbel sind für die erste gemeinsame Wohnung, egal ob es Bademode ist für einen großen, unfassbar coolen Urlaub, den du dir wünschst, ob es eine große Auswahl ist an Heimtextilien oder Bettwaren oder zum Beispiel neue Sneaker und Schuhe, so wie ich sie liebe. Es ist für jeden was dabei, du kannst dich inspirieren lassen und auch überraschen lassen. Aber jetzt kommt's. Im Zuge des Jubiläums wird Otto zum offiziellen Glücksboten für dich und möchte auch mal Danke sagen. Und zwar für die großartige Unterstützung in den letzten 30 Jahren gibt das Unternehmen auch viel an die Kundinnen und Kunden zurück. In Form von speziellen Aktionen, Rabatten und Gewinnspielen. Alle Informationen dazu findest du auf www.ottoversand.at oder in der Otto-App in den diversen App-Stores. Viel Spaß damit.
Heide-Marie Smolka, heute bei mir im Podcast die Expertin für Glück. Jetzt habe ich hier am Tisch, für alle, die das gerade nicht sehen, zwei Bücher. Eines für Erwachsene, da geht es um das Thema Psychologie und Gehirnforschung, das andere für Kinder. Wenn du jetzt über Glück redest oder nachdenkst, was ist die Gemeinsamkeiten bei Kindern und Erwachsenen, wenn es um das Thema Glück geht?
Ja, es gibt ja unterschiedliche Facetten von Glück, aber was zum Beispiel gemeinsam ist, ein Weg zum Glück, ist das Zauberwort Jetzt. Dieses im Hier und Jetzt sein ist eine Möglichkeit, Glück zu erfahren. Weil nur wenn ich im Jetzt bin, habe ich die Basis für Genuss. Und die Kinder sind jetzt Experten. Also die können da wirklich unsere Lehrer sein. Weil die kleinen Kinder sind immer im Jetzt. Die denken nicht, was ist morgen, was ist übermorgen, was ist in einer Stunde, was ist in zwei Stunden, sondern das Jetzt.
Ja, das kann ich wirklich auch bestätigen von meiner Tochter. Mhm. Die ist eben drei und für die gibt's keinen in einer Woche, ja, also jetzt. Mhm. So was passiert mit uns, dass man Erwachsene wieder daran erinnern muss?
Naja, das passiert wahrscheinlich, schätze ich, bei den allermeisten spätestens in der Schule. Mhm. Wenn es dann Pflichten gibt, dann kommt das große Wort müssen, das Böse. Und dann, wenn ich weiß, ich muss noch eine Hausübung machen und ich muss morgen diese Leseübung fertig haben oder diese Zeichnung oder was auch immer, dann gibt es eine Pflicht, an die ich denken muss.
Die in der Zukunft liegt.
Genau.
Okay.
Und dann ist das schon, ist das jetzt schon sozusagen angepatzt?
Das ist eine Erwartungshaltung, die irgendwo in der Zukunft liegt und die bringt mich dazu, dass ich gar nicht jetzt sein kann, sondern ich muss ständig an diese Bewertung oder was auch immer, die irgendwann später Erfolg denken. Wie hast das du geschafft, diesem Thema treu zu bleiben? Bist du eines Tages aufgewacht und hat dir dann mit 25 gesagt, so, mir reicht's jetzt, ich werde jetzt Expertin für Glück oder wie geht das? Nein,
es war erst einmal viel, viel später.
Okay.
Ich habe erst mit 38 mein Studium fertig gemacht.
Welches Studium hast du gemacht?
Psychologie.
Okay.
Weil ich sehr lange und sehr genussvoll bei meinen Kindern zu Hause war.
Ah, super. Wie viele Kinder?
2 Söhne habe ich.
Boah.
Und das habe ich sehr, sehr genossen. Bin ich auch meinem Ex-Mann sehr dankbar, dass er mir das ermöglicht hat, dass ich sehr lang bei denen bin. Erst wie die in die Schule gekommen sind, habe ich auch wieder zum Lernen angefangen.
Ah, okay.
Und habe dann eben mein Studium fertig gemacht und habe ursprünglich dann in der Psychiatrie gearbeitet.
Okay.
Und es war aber immer schon der große Wunsch da, mich selbstständig zu machen, weil ich von mir weiß, ich bin nicht so gut kompatibel in solchen Systemen auf Dauer und bin gern meine eigene Chefin. Mhm. Also ist da relativ schnell die Idee aufgekeimt, mich mit dem Glück zu befassen. Und das war eher ein Zufall. Also das war eigentlich eine witzige Geschichte, dass ich gegen Ende hin meines Studiums über einen Zeitungsartikel auf das Thema gestoßen bin. Auf das Thema damals Lachen. Ja, da war in Zeitung ein Artikel über das Lachen und dass das Lachen erforscht wird, also wissenschaftlich und medizinisch vor allem. Mhm. Die Gelotologie nennt sich das.
Das hat sogar einen Fachnamen. Ja,
Gelotologie, die Wissenschaft über das Lachen.
Gelos
ist das Lachen, ja.
Ah, wirklich? Ja. Ah, okay, gut, okay.
Und ich lese den Artikel und denke mir, boah, das ist cool, das Lachen erforscht und das Lachen, also man sagt ja im Volksmund schon, Lachen ist gesund. Und
es ist total gesund.
Eben erforscht, was heißt, es ist gesund, auf welchen Ebenen, wie wirkt sich's wirklich aus, auf körperlicher Ebene, auf psychischer Ebene und auch im Miteinander, also auch im Sozialen, hat sich unglaublich viele Effekte und das wird eben wissenschaftlich erforscht. Und da habe ich mir gedacht, das ist ja cool, weil in meinem Studium war der Hauptfokus immer auf der klinischen Psychologie. Mhm. Ja, und in der klinischen Psychologie beschäftigt man sich immer mit Psychopathologie. Also da geht es primär um psychische Erkrankungen, um Defizite, um Probleme.
Und wie man die in den Griff bekommt.
Genau, wie kann ich eine Diagnose stellen, wie kann ich therapieren.
Ja.
Das heißt, der Fokus ist immer, wenn es jemandem schlecht geht, warum geht es ihm schlecht, was kann ich tun, dass es ihm wieder besser geht.
Also wenn es quasi schon zu spät ist und ich erst was auf.
Wenn man schon, schon drinnen sitzt.
Genau, okay.
Und die Gelotologie ist so ein Teil der positiven Psychologie und das ist ja ein relativ junger Forschungsbereich innerhalb der Psychologie, der von Amerika kommend ist. Und die beschäftigt sich jetzt nicht, was stresst uns, was macht uns fertig, was macht uns Angst, wie können wir das wieder loswerden, sondern die beschäftigt sich damit, was macht ein gelungenes Leben aus? Was sind die Zutaten für Zufriedenheit?
Geil.
Was ist es, dass wenn man sich zwei Menschen vorstellt, die haben ganz ähnliche Bedingungen, der eine ist depressiv und der andere ist happy. Ja, was ist es? Was macht der Mensch, der glücklich ist? Was macht der anders?
Und was ist es? Weil ich kenne nämlich wirklich diesen Fall, dass du zwei Menschen hast, ungefähr ähnliche Biografie, ist selbe Gegend aufgewachsen, Einkommen der Eltern ähnlich gleich, du merkst, sie hat ungefähr dieselben Chancen und eben der eine so, ja, das Leben, cool, ja, passt schon, auch Probleme, aber geht schon, das Leben geht weiter und der andere, oh Gott, ja, das Leben hat mich auserkoren, dass ich leiden muss.
Ja.
Wo ist der Unterschied?
Im Denken und im Verhalten.
Und warum?
Also jetzt so ganz runtergebrochen.
Ja, aber warum ist der eine so, der andere nicht?
Naja, das hat unterschiedlichste Einflüsse. Das ist, das gibt es ja sogar manchmal innerhalb von Familien.
Ja, klar.
Ja? Da denkt man sich ja überhaupt, die haben die gleiche Familie.
Also genau bei dem Fall geht es um eine Familie, um zwei Brüder und sie sind komplett unterschiedlich,
Und also in einer Familie zum Beispiel ist dann wirklich manchmal das Problem, dass es relativ bald diese Schubladen gibt, diese Schubladisierung auch innerhalb einer Familie oder auch in einer Firma. Mhm. Das ist der Lustige und das ist der Traurige oder das ist der Nicht-Belastbare und das ist der ist immer lustig. Also ich zum Beispiel war tendenziell auch als Kind immer die ist eh happy und der geht's eh gut und die brauchen wir uns quasi nicht kümmern.
Oh wow.
Und, und ich bin halt so mitgelaufen, weil ich diese Kraft gehabt habe und aus dem heraus hat sich diese Kraft aber auch genährt, dieses du bist eh stark, ich bin eh stark. Das hat jetzt auch wieder Nachteile natürlich, ja. Das ja,
weil ist du dann halt immer super stark sein musst, genau, und dich wahrscheinlich traust zuzugeben, ja, wenn es dir mal nicht gut geht, ja.
Aber das ist manchmal so ein bisschen heikel, ja, dass man als Eltern auch, und das habe ich ja bei mir selber auch beobachtet, dass so die Kinder so Schubladen steckt, na, der ist so und der ist so, und man behandelt sie dann so und dann festigt sich das auch so.
Ja? Aha, das heißt.
Das Arme wird immer so Ei-Ei und Arm-Arm. Und das bleibt dann arm.
Sozusagen. Weil in der Familie war es nämlich genauso. Ja. Ich meine, zu dem einen ist gesagt worden, zu dem Älteren ist immer gesagt worden, er ist der Stärkere, er ist der, der das schon alles irgendwie hinbekommt. Und zum Jüngeren ist immer gesagt worden, oh Gott, der Arme, um den müssen wir uns kümmern. Und dem Älteren ist immer gesagt worden, kümmere dich bitte um den Jüngeren, weil ohne dich schafft das ja nicht. Und dann sind die beiden erwachsen.
Ja.
Ja. Und genau dasselbe noch.
Nee, das bleibt ganz oft.
Ja, aber wie löst man sowas auf? Geht das überhaupt?
Natürlich, wenn man sich dessen bewusst wird. Ja, das ist immer der erste Schritt. Mhm. Der erste Schritt ist immer bewusst machen, der zweite dann verändern. Und meistens ist sowas ja ganz unbewusst. Für alle Beteiligten. Das rennt einfach so.
Wie war das bei dir, als du gesagt hast, ich möchte jetzt Glücksexpertin werden? Also das erste Mal eine Visitenkarte gemacht hast oder ein Buch geschrieben hast oder irgendwo überhaupt gesagt hast, weil es ist so der Klassiker, du wirst irgendwo eingeladen und Leute sagen, und sowas machen sie so. Ja, genau. Und einer sagt, ich bin in der Bank, ich bin Berater oder Beraterin und dann sagst du plötzlich, ich bin Glücksexpertin. Weißt du noch, wann du das erste Mal gesagt hast über dich selbst?
Naja, das war ein langer Weg. Also ich habe jetzt vorher angefangen mit dem Zeitungsartikel. Ja?
Genau, Zeitungsartikel über Lachen.
Genau, dann habe ich den Artikel gelesen und habe die Redakteurin dann angerufen und gesagt, das war noch nicht so viel mit Internet und so Google, sondern ich habe sie angerufen und gefragt, ob sie mir da mehr dazu sagen kann, das würde mich total interessieren. Und sagt sie, ja, da hat sie kennengelernt, den Professor Ruch, der ist Professor in der Uni Zürich. Den habe ich dann auch angerufen. Gesagt, Herr Professor Ruch, das würde mich aber jetzt schon mehr interessieren. Hat er gesagt, wenn Sie das wirklich interessiert, kommen Sie nach Zürich. Morgen beginnt hier ein Humorkongress.
Nein. Ja,
nächsten Tag bin ich natürlich im Zug gesessen.
Ohne und Scheiß. War beim
Humorkongress, genau. Ja, ohne Scheiß.
Wow.
Dann habe ich bei diesem Professor Ruch, den ich dann in Zürich kennenlernen durfte, habe ich dann auch meine Diplomarbeit geschrieben. Ich war ja so am Ende meines Studiums gerade.
Zu welchem Thema?
Was uns nicht umbringt, macht uns heiter.
Das ist mal schön.
Genau, das ist die Idee, dass schwierige Lebensereignisse, also diese Life-Events, das ist so ein Begriff in der Psychologie, wo unterschiedlichste Lebensereignisse, die…
Aber negativer Natur in dem Fall jetzt.
Nicht nur.
Ah, nicht nur, okay.
Also
okay.
Life-Event ist zum Beispiel auch eine Hochzeit oder eine Geburt. Mhm. Das ist immer… Es sind Ereignisse, die immer eine große Anpassungsleistung erfordern. Ja? Und das können positive auch sein. Zum Beispiel eine Geburt von einem Kind, brauche ich dir nicht erzählen.
Unfassbare Anpassungsleistung, stimmt, ist richtig.
Ja, ist auch ein Stressfaktor in Wirklichkeit.
Ist es, ja.
Weil wenn du jetzt zusammen hast, du heiratest, du kriegst ein Kind und übersiedelst. Wenn das innerhalb eines halben Jahres passiert, kannst du dir vorstellen.
Welcome to 2019 in meinem Leben, ja.
Dann ist es auch Stress.
Ja, mega. Ja? Und der Job auch noch wechselst, ja. Ja, also wenn das alles noch zusammen, ja, genau. Okay.
Und das sind eben Live-Events.
Okay.
Und ich habe untersucht, dass diese Live-Events jetzt ja nicht immer nur, natürlich sind sie belastend, aber sie sind langfristig gesehen jetzt nicht immer nur negativ, so wie zum Beispiel eine posttraumatische Belastungsstörung, ja, dann wäre der Weg hinunter. Aber es gibt ja auch posttraumatische Entwicklung. Es gibt dann die Möglichkeit, aus einer Krise positiv herauszugehen. Großes Thema Resilienz. Ja?
Klar.
Und das wollte ich eben untersuchen, weil ich das angenommen habe und auch Leute aus meinem Umfeld kenne, die eigentlich viel schon erlebt haben, viel bewältigt haben und so gelassen sind. Und da gibt es eine Kategorie innerhalb der Humorkonzepte, das heißt, das nennt sich heitere Gelassenheit. Das ist das, was sehr oft weise Menschen haben.
Ja.
So eine Gelassenheit mit einem Schmunzeln dazu.
Genau. Ja.
Und da hat sich gezeigt eben in dieser Diplomarbeit, ja, da gibt es wirklich einen Zusammenhang von dieser heiteren Gelassenheit und diesen Live-Events, dieser Häufigkeit von Live-Events. Und was jetzt super spannend ist, ich habe mich ja viele, viele, viele Jahre mit dem Glück befasst.
Ja.
Und seit ein paar Jahren bin ich auch eingestiegen in das Thema Weisheit.
Ich habe es gesehen auf der Website, ja.
Und das wusste ich vorher auch nicht, dass es psychologische Weisheitsforschung gibt. Das heißt, es gibt Ergebnisse, was was ist Weisheit überhaupt damals? Ja, auch eine Riesenfrage. Und was sind Zutaten, ja, oder Weisheitsfaktoren, die Weisheit sozusagen nähren oder fördern? Und da ist, und das finde ich jetzt nämlich so interessant, da ist nämlich jetzt der Bogen zu meiner Diplomarbeit. Weil in Wirklichkeit habe ich damals schon eine Zutat von Weisheit erforscht, nämlich diese heitere Gelassenheit. Und das ist mir jetzt vor kurzem erst so bewusst geworden, dass eigentlich damals schon dieses Thema ja so ein Weisheitspuzzlesteinchen war.
Wie würdest du jemanden Weisheit erklären?
Weisheit, also meine persönliche Sichtweise ist die Fähigkeit, trotz Krisen ein Leben gelingen zu lassen und an Krisen zu wachsen. Und aus Krisen eben diese Weisheit zu entwickeln, diese Gelassenheit, diese Empathie, diese Güte, diesen Weitblick. Und das sind eben alles so Zutaten, die dazugehören.
Einfach wie Leben gelingt, ja.
Ja.
Wenn man mit Menschen halt über ein gelungenes Leben spricht und dann auch über Glück redet, gibt es, also ist Glück ein Dauerzustand oder ist es ein Augenblick, dann sagen die Amerikaner, it's a moment of bliss? Also nicht. Wie würdest du Glück beschreiben, auch in Konstellation mit einem gelungenes Leben?
Also das Wort gelungen mag ich ja sehr gern, weil das hängt in Wirklichkeit sehr stark zusammen mit Glück. Das kommt von der Wortherkunft, kommt es von gelingen, gelücken, Glück.
Ah, es ist auch geglückt irgendwann.
Ja, also es kommt von gelingen. Ja?
Okay,
gelingen, das ist aber gelücken, schön. Glück.
Ja? Okay, okay.
Das finde ich so schön, weil es ganz viel sagt. Und Glück ist ja viel mehr als nur Spaß und Vergnügen. Mhm. Glück ist auch mehr als die Abwesenheit von Unglück. Glück ist eben die Fähigkeit, ein Leben gelingen zu lassen, auch mit Krisen, weil jede Biografie hat Krisen. Mhm. Da kommen wir nicht umhin, weil es Todesfälle gibt, es Krankheiten gibt und. Und wenn es gelingt, auch diese Krisen gut zu bewältigen, das ist Glück. Und nicht nur diese Peak-Moments oder Glücksmomente. Ja.
Ja.
Und ich unterscheide ja bei meiner, ich habe so ein Glücksmodell entwickelt, wo ich drei Kategorien unterscheide. Und die Basis ist eben die Zufriedenheit. Das wäre so dieses solide Sockel von Zufriedenheit. Das bezieht sich auf die unterschiedlichen Lebensbereiche. Also Zufriedenheit mit meiner Arbeit, mit meiner Beziehung, mit meiner Wohnsituation, Zufriedenheit mit mir selbst, auch eine ganz große Zutat natürlich. Die zweite Kategorie ist die Freude. Damit meine ich Freude im Sinne von Vorfreude, also alles, was in meiner Zukunft liegt, und Nachfreude, alles, was ich schon Positives erlebt habe und daran wachsen konnte. Und die dritte und emotionalste Kategorie, das sind dann die Glücksmomente. Das ist das, was im Jetzt stattfindet.
Aber das ist, aber diese Glücksmomente, also andersrum, wir haben eine Generation Instagram und TikTok, wo alle happy sein wollen. Happy, 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 happy. Und wenn ich in die Schulen zum Beispiel gehe, es ist egal, ob es in Deutschland ist oder in Österreich, es ist egal, ob es in Wien ist oder in Vorarlberg, wenn dann am Ende so eine Frage stellt, also Fragerunde ist von den Jugendlichen, kommt wie es Amen im Gebet immer die Frage, wie gehe ich mit schlechten Augenblicken um, mit schlechten Momenten, wie schaffe ich es glücklich zu sein? Und da sprechen die aber alle von diesen Instagram-Moments. Wie nennst du diese Momente, wo alle immer nur happy, happy, happy sein wollen? Ist das ein Glücksmoment oder sind Glücksmomente Dinge, wo du eher sagst, du, das ist auch dieses, keine Ahnung, wenn du dir einen Kaffee runterlässt und das genau die perfekte Crema erwischt, wo ist da der Unterschied? Weil ich habe das Gefühl, dass wir heute in einer Generation leben, wo alle dem Glück hinterherjagen und versuchen, alles zu tun, damit das Dopamin ja fließt.
Ja, also so wie ich die Glücksmomente definiere, sage ich, das ist das Glück, das im Jetzt stattfindet. Ja? Also wenn ich jetzt einen Schluck Kaffee trinke, kann ich einen Glücksmoment haben. Aber ich kann auch einen Glücksmoment haben, wenn ich jetzt was ganz was Geniales erlebe und ich weiß nicht, einen Bungee-Jump überlebt. Das wäre für mich kein Glücksmoment, wenn ich es überlebt habe. Wenn ich hinter mir hätte, wäre es ein Glücksmoment.
Ich habe einen falschen Sprung mal und danach war ich glücklich.
Nein, aber was ich damit sagen will, es gibt diese Glücksmomente mit einer hohen Emotionalität bis zur Euphorie.
Ja, genau.
Ja. Und es gibt die Glücksmomente, die ganz kleinen. Das ist auch das Heidelbärchen.
Mhm. Für alle, die gerade nur zuhören, wir essen hier gerade Heidelbeeren und Erdbeeren. Ja.
Und die Heidelbeere ist aber nur dann ein Glücksmoment, wenn ich ihr meine Aufmerksamkeit schenke. Ich könnte auch nebenher essen, ja, an was anderes denken.
Ah, das ist auch eine Fokusverlagerung.
Aber nur, wenn die Heidelbeere meine Aufmerksamkeit bekommt, schaffe ich damit die Basis für Genuss. Ja? Und erst dann ist sie ein Genuss. Weil das ist zum Beispiel, wenn man am Abend vorm Fernseher sitzt und Chips isst.
Das ist kein Genuss.
Das ist kein Genuss. Null. Dann ist es ja so unbewusst und nebenher.
Ja.
Und dann, weil ich nicht im Jetzt bin. Ja. Und was aber jetzt so wichtig ist, und deswegen bin ich dir dankbar für diese Frage. Also Instagram und Co. sind die große Gefahr, weil da werden immer diese super tollen Sachen gezeigt.
Eben das nur das, das.
Was ganz toll ist und genau. super. Und als User oder wie sagt
als,
man das?
Ich sag mal, als normaler Mensch, ja, der wir alle sind. Ein Mensch,
der auf Instagram schaut,
ja, wie heißt der? Ja, ist ein User.
Ja, gut. Ein User. Ich kenne mich da nicht so aus mit diesem
Wort. Sei froh. Wir fangen mit dem Blödsinn gar nicht an. Ja, also.
Die sehen nur diese toll. Und eine Zutat von Zufriedenheit ist das Vergleichen.
Ja.
Und wenn wir uns immer nur mit toll vergleichen, dann kann ich nur abstinken, auf Deutsch gesagt.
Da kann ich ja gar keine Chance haben.
Weil das
haben.
Ist ja nicht das Leben. Das Leben ist ja drei Etagen drunter. Der Alltag ist ja da drunter, viel weiter tiefer. Und das ist die große Gefahr von sozialen Medien. Und speziell für Jugendliche, ja. Und was jetzt noch ganz
kurz. Nein, sag's nicht. Ich habe gerade nur einen Gedanken, den muss ich kurz festhalten.
Ja, ich muss auch was festhalten.
Ja, du.
Weil diese Glücksmomente mit geringer Emotionalität, wenn wir wieder zur Heidelbeere zurückkommen, die machen es in Wirklichkeit aus, das Glücklichsein. Und das finde ich so eine wichtige und spannende Erkenntnis aus der Glücksforschung. Beim Glücklichsein kommt es mehr auf die Häufigkeit von Glücksmomenten an, als auf die Intensität.
Auf die Peaks.
Das heißt, es ist glücklich machender, wenn man viele kleine Glücksmomente hat, als einen großen. Und die Falle oder die Gefahr ist, viele warten nur auf die großen und nehmen auch überhaupt die großen wahr. Und sitzen ein Leben lang und warten auf die Großen, die halt nur hier und da stattfinden.
Das ist ja der Klassiker, wo man sagt, dass der Weg das Ziel ist. Also das ist so der Klassiker. Ich habe einen Kumpel, der hat sein Jahr lang gesagt, wenn er sein Studium endlich fertig hat, sein Studium. Dann hat er sein Studium gehabt, der war am nächsten Tag hinüber. Mhm. Der hat am nächsten Tag gesagt, ja und jetzt?
Ja, genau.
Heißt das aber, wenn ich dir so zuhöre, dass wir eigentlich, also sagen wir so, wer den Alltag gemeistert hat, und sich wieder in seinen Alltag verliebt, der hat eigentlich die Basis für ein langfristig gelungenes Leben gelegt.
Also das gefällt mir sehr gut, deine Formulierung in den Alltag verliebt.
Na, ich und meine Frau, also wir haben beide sehr intensive Jobs und ich habe zu ihr gesagt, das Schönste ist für mich unser Alltag. Mhm. Wir stehen auf, Geschirrspüler räumt einer aus, wir müssen irgendwas aufhängen, dann sitzen wir, machen wir so eine Einkaufsliste, dann blammert und das sind so die Augenblicke, wenn wir das machen, dann sitzen wir auf der Couch, schauen uns beide an und sagen, ach, ich liebe dich. Und sie sagen, ach, ich liebe dich auch. Und ich werde jetzt nichts passiert. Also wir haben ein Wohnzimmer aufgeräumt. Ja,
perfekt. Super, wenn das gelingt.
Jetzt ist aber meine Frage, ich habe von dir gelesen, das ist eine Sache, die kann man trainieren, dass man glücklich ist. Wie kann man das trainieren?
Ja, das finde ich eben so spannend. Ich habe auch mit der Frau Dr. Turicek zusammen dieses Buch geschrieben, die ist Gehirnexpertin.
Und da steht was Cooles drauf. Das Buch heißt übrigens für alle, die es gerade nicht sehen, Zum Glück mit Hirn. Und die Subtitle, also ist der Wahnsinn, ein verlockendes Angebot für Glücksskeptiker. Erschienen bei Springer. Ja.
Erzähl. Genau, weil es gibt ja viele Glücksskeptiker, die immer sagen, naja, das Glück, das ist alles nur so ein heißer Hopser, tralala, wir haben uns alle lieb. Und das ist eben für diese Menschen geschrieben, weil da ist sehr viel aus der Gehirnforschung drin, wo jetzt ein Skeptiker auch WO geben muss.
Ja.
Ja, weil es wirklich messbar ist, sichtbar ist. Und was ist das Spannende ist, das Gehirn ist ja ein Leben lang veränderbar. Also
genau.
Man nennt das diese Neuroplastizität des Gehirns. Und das geht auch bis ins Alter.
Lange Zeit dachte man, dass es nicht so ist.
Ich habe das noch so gelernt.
Ja, es gab ja, es vor einigen, also ich kenne auch noch viele Leute, die eben auch gesagt haben, die sind damit aufgewachsen, auch an der Uni gelernt, es ist nicht mehr veränderbar. Mhm. Aber es ist veränderbar.
Genau.
Okay.
Und zwar unter zwei wichtigen Bedingungen.
Okay, jetzt wird es interessant.
Das erste ist Begeisterung. Da geht es, die Begeisterung schafft wirklich im Gehirn auch dieses chemische Milieu, für dass die Neuronen gut wachsen können. Das ist wie ein Substral fürs Gehirn, Begeisterung. Ja? Und das weiß ja jeder aus eigener Erfahrung. Das, was einen interessiert, ja, das merkt man sich.
Naja, vor allem auch freiwillig.
Ja, genau. Aber wenn mir meine Steuerberaterin erklärt, Frau Smolka, das macht man so, das kannst du mir jedes Jahr neu erklären, das merkt man nicht.
Ich denke mir, ich bin der letzte Trottel. Ich habe seit 10 Jahren Steuerberater und jedes Jahr, Bruno, du hast mir es eh schon 10 Mal erklärt. Erklärst du mir es nochmal und dann schreibe ich immer brav mit. Ein Jahr später habe ich keine Ahnung mehr.
Dann ist der Zettel auch wieder weg.
Wirklich? Okay, dann bin ich nicht der Einzige. Gott sei Dank. Okay, gut.
Also, das Erste ist
Begeisterung. Gut, das Erste.
Und das Zweite?
Ja.
Hast du eine Idee?
Wahrscheinlich genau das Gegenteil. Nein. Naja, es gibt ja manche Leute, obwohl, warte mal, das eine ist Begeisterung. Das Gehirn ist veränderbar. Sag's.
Üben.
Ach so.
Üben.
Um die Bildung, ist dann so, als hätte ich eine Straße und je öfter ich übe, wird diese Bahn, diese breiter. Genau. Das Üben. Mhm. Das Üben verändert ja wirklich, wie ich mit den Dingen umgehe.
Genau, use it or lose it, ist da so die Devise. Ja? Wenn man das eine bestimmte Gehirnregion sehr oft benutzt oder aktiviert,
dann muss ich abrufen, sehr schnell.
Ja, dann bilden sich dort diese berühmten Autobahnen. Ja?
Die Synapsenbildung.
Genau, die neuronalen Verbindungen.
Ja, okay.
Und das ist jetzt zum Beispiel, wenn ich sage, ich möchte das Klavierspiel lernen, erste gute Voraussetzung, ich bin begeistert.
Und ich übe es.
Sonst wird schwierig. Und zweitens, ich muss jeden Tag üben. Ja, es wäre schlau, dass ich jeden Tag übe, dass die Neuronen angeregt werden, sich neu zu verbinden und das Netzwerk zu verdichten.
Das ist so lustig. Ich habe mal eine Bekannte gehabt, die war weit über 70 und hat sich dann, die waren nicht in einem Altersheim, die ist nur einmal die Woche dahin gegangen. Da hat sie irgendjemanden kennengelernt, der war irgendwie 10 Jahre älter, hat in einer anderen Sprache gesprochen. Und die hat sich dann aus Begeisterung halt in den irgendwie verknallt. Dann haben die halt ständig miteinander gesprochen und ist jeden Tag hingegangen und hat diese Sprache dort gelernt. Ich glaube, das war Schwedisch oder irgend sowas, ja. Also, das war von meiner Mama eine Bekannte. Mhm. Und das war genau dasselbe. Es war Begeisterung und Übung.
Ja, genau.
Das heißt, wenn eines von beiden nicht, also wenn ich sagen wir, für etwas begeistert bin, aber ich nutze es nicht, dann wird es mühsam. Jetzt kann ich etwas lange üben, aber wenn ich nicht begeistert bin, ist es schwieriger. Das ist klassisch manche Schulfächer, ne? Also du musst, keine Ahnung, irgendein Pythagoras oder auch mal runter üben. Du kannst das zwar, aber langfristig nicht.
Na, und es ist viel mehr Aufwand.
Es ist viel mühsamer.
Mehr üben. Du musst viel, wissen wir ja auch aus der Schule. Muss man viel mehr üben als ein Kind, das für Mathematik brennt und es liebt, merkt sich beim ersten Mal und das in der Mathematik schlecht ist. Nachhilfestunde, irgendwann einmal bleibt es halt hängen.
Hast du das Gefühl, dass wir, dass die Gesellschaft, also das ist ein großes Wort, die Gesellschaft, ich kenne jetzt nicht alle 8 Millionen Österreicher, aber hast du das Gefühl, dass die Leute irgendwie unglücklicher sind? Also ein blödes Beispiel, ich rede sehr gerne mit älteren Menschen, die Nachkriegszeit erlebt haben, weil die haben so eine Gelassenheit. Ja, also
Weisheit auch.
Und von meiner Frau, die Oma, die hat die Nachkriegszeit und alles erlebt, ja. Und mit der bin ich gestern zusammengesessen und die haben gesprochen, die hat halt erzählt, wie sie in der Kindheit schon mal alle mithelfen müssen und am Feld und Biber und die hat urviel erlebt. Und ist so eine ältere, weise Dame, wenn irgendwas ist, sagt sie, ach, ist doch egal, hahaha, lacht und ist voll rüstig von dem Fahrrad durch die Gegend. Und ich schaue mir die dann an und dann schaue ich mir jetzt unsere Welt an, wo wir zwar Corona hatten und alle Supermarktregale waren offen. Und ich spreche jetzt aber über Leute, die es nicht schlimm getroffen hat, aber die nur gejammert haben, wie schlimm alles ist und oh Gott, und wir halt mit der Familie nicht zu Hause aus zusammenzusitzen. Ich denke mir so, sag mal, kann es sein, dass die Leute irgendwie.
Naja, aber da kommen wir jetzt genau zu dem, was wir noch nicht zu Ende gesprochen haben. Dieses, kann ich es trainieren?
Ja.
Ja. Weil wir haben jetzt gesagt, wir brauchen Begeisterung, wir brauchen Übung. Üben. Und dann kann ich mit Begeisterung und Üben nicht nur zum Beispiel Klavierspielen lernen oder Italienisch lernen, sondern eben auch glücklich sein lernen. Je öfter ich glücklich bin, umso öfter sind die neuronalen Strukturen aktiviert, die beim Glücklichsein aktiviert sind.
Aber wie mache ich das?
Indem ich, egal wie, schaue, was tut mir gut.
Ah, und das potenziert
sich jedes Mal, hoch. Wenn ich was mache, wenn ich jetzt nach Hause gehe, und was mir überlege vorher, was mache ich halt, was mir taugt und ich gehe jetzt noch in den Wald oder ich gehe jetzt halt noch schwimmen oder ich weiß nicht, was mir halt Gutes einfällt und es geht mir gut, ja, dann sind in meinem Gehirn die Areale aktiviert, die fürs Glücklichsein zuständig sind. Wenn ich aber nach Haus gehe und mir die Nachrichten anschaue, wo ich weiß, das zahlt mich jetzt runter und das tut mir nicht gut und ich bleibe vielleicht den ganzen Abend hängen in diesem Sorgen machen und Angst haben, dann trainiere ich
wollte ich gerade sagen, dann trainiere
das
ich
Sorgen
halt
machen oder das Angst haben.
Oh Gott, das ist ja wie in der persischen Kultur. In der persischen Kultur machen sich alle ständig Sorgen. Und sie reden auch nur über Sorgen.
Naja, und das ist ein Selbstläufer. Das bleibt, Wahnsinn. Das Gehirn ist dann trainiert im Sorgen machen. Ja. Und dann genügt ja ein kleiner Anlass und ich habe riesen Sorgen. Und ein Mensch, der sich nur selten Sorgen macht, dem macht diese eine Nachricht nichts.
Ich war 25, 26 Jahre alt, da habe ich einen riesen Krach gehabt mit meiner Mutter. Ich habe gesagt, wenn von meiner Familie aus dem Iran oder du, wurscht, wer mich von euch anruft, die erste Frage ist immer, alles okay, ist was passiert? Nur so. Mhm. Ich habe zu meiner Mutter gesagt, ich telefoniere erst wieder mit dir, wenn du mich anrufst und mich fragst nach dem Wetter oder so. Mhm. Irgendwie sowas. Sie hat damit nicht aufgehört. Wir haben ein Jahr lang nicht telefoniert. Ich habe den kompletten Kontakt zu meiner Familie gehabt und habe gesagt, ihr meldet euch nur mehr bei mir, wenn wir über normale Dinge reden. Mhm. Ich möchte nicht über Sorgen hören, ich möchte nichts über, will ich nicht. Ja. Ein Jahr lang, die waren alle angefressen. Diesem einen Jahr habe ich mein komplettes Umfeld verändert. Ja. Ich habe plötzlich mal wirklich Leute wirklich abgestoßen, habe aber nicht, indem ich sie rausgehört habe, sondern die haben sich nicht mehr gemeldet, die nur mehr so drauf waren, die waren nicht mehr Teil meines Lebens. Danach kam meine Mama wieder in mein Leben, auch die Family und das alles, aber die hatten irgendwie festgestellt, mit dem Ali brauchen wir sowas nicht reden. Ja. Und die persische Kultur ist lange Zeit einer gewesen, vielleicht heute immer noch, wo ich Leute nur treffe und nur erzählen, wer ist gestorben,
ja, aber ist was es ist in passiert. Wien so viel anders? Wird
der Ausländer ich habe fast keine Wiener Freunde, das sind fast alles Ausländer. Nein, aber das ist wirklich so eine Sache, du hast recht, das kann man trainieren, weil je mehr dein Umfeld über Dinge quatscht, umso mehr trainierst du dich, in diesen Bahnen zu denken. Ich habe auch vor 10 Jahren aufgehört, Medien zu konsumieren. Ja. Ich hole mir jetzt Nachrichten, wenn ich sie will, gehe ich bewusst auf eine Website und suche nach diesen Infos. Aber mir rennt kein Fernseher mehr zu Hause, bei mir rennt kein Radio mehr zu Hause. Das war vor 10 Jahren, habe ich damit aufgehört. Und meine Lebensqualität ist seitdem um unfassbar viel gestiegen. Ja.
Na, und ich habe da eine sehr, sehr einfache und sehr alltagstaugliche und effektive Methode entwickelt.
Bitte alle zuhören, jetzt wird es wichtig. Jetzt wird's wichtig.
Jetzt wird es Trommelwirbel.
Ja, ja.
Das ist auch in diesem anderen Buch beschrieben, dieses Glückstrainingsbuch. Und zwar nenne ich das den Optimismus-Trainer.
Okay.
Und zwar ist die Idee folgende. Man hat zum Beispiel im Wohnzimmer oder in der Küche, man überlegt sich Plätze, man ordnet Emotionen bestimmten Plätzen zu. Ja, also ich kann zum Beispiel sagen, dieser Platz hier, da jetzt so rechts in mir, das ist meine Raunzerzone.
Okay. Ja?
Und immer, wenn ich in einem unangenehmen Gefühl bin, jetzt nicht nur, wenn ich raunze, sondern auch, wenn ich mir Sorgen mache, wenn ich traurig bin, wenn ich mich was ärgere, wenn ich ein Problem habe, wenn ich einen Konflikt habe, dann stelle ich mich in diese Raunzerzone.
Okay. Ja?
Wirklich, mach den Schritt da hinein.
Gut.
Mit der Idee, erstens, mir bewusster zu werden, wie oft bin ich da drin.
Oh, okay.
Und wie lang bin ich dann da drin? Manchmal ist es ja gut und wichtig und gesund, sich zu ärgern. Es sind ja nicht alle Emotionen schlecht.
Manche Nein, absolut nicht.
Ist ja manchmal das Normalste und Gesundeste, sich zu ärgern.
Ich darf mich nur nicht drin verlieren.
Genau.
Und das heißt, dann stehe ich, weiß nicht, in meinem Abstellkammerl 3 Stunden und bin traurig und denke mir, was mache ich hier seit 3 Stunden?
Das geht ja noch weiter.
Ja, okay.
Geht noch weiter. Ich habe die Raunzerzone. Dann habe ich einen zweiten Bereich, das nenne ich Neutralzone.
Okay.
Da bin ich, wenn ich tendenziell, soweit das überhaupt möglich ist, nicht emotional bin. Ich sage nicht, das ist schlecht, ich sage auch nicht, das ist gut, sondern ich sage einfach, es ist sachlich, nüchtern, neutral.
Okay.
Und damit schaffe ich die Basis für Akzeptanz. Ja? Und dann gibt es einen anderen Bereich, das soll jetzt ein bisschen weiter weg sein, das ist meine gute Launezone. Und da stelle ich mich hinein, wenn ich happy bin. Und dann ist zum Beispiel interessant, wenn ich nach Hause komme, ich komme nach Hause und wo stelle ich mich jetzt hin?
Wo gehe ich hin?
Ja. Und ich kann mir schon, bevor ich in meine Wohnung gehe, überlegen, wo werde ich hingehen? Also quasi mit welchen Gedanken, mit welchen Vorhaben gehe ich jetzt in meine Wohnung? Ich kann jetzt zum Beispiel in die Wohnung gehen und denken, boah, das war vielleicht heute heiß oder mühsam oder irgendwas. Ja, und ich habe mich über die Kollegin geärgert. Mhm. Oder ich sage, nein, den Ärger lasse ich jetzt vor der Tür stehen, den brauche ich nicht eine Zahn. Und ich gehe mit was Positivem in meine Wohnung nach Hause und freue mich, dass ich mir jetzt einen schönen Abend mache. Ja? Und drehe mir gleich eine nette Musik auf und bin gut gelaunt und stehe damit jetzt wirklich oder gedanklich in der Gute-Laune-Zone. Und damit zu bemerken, ich habe so oft die Wahl. Ich habe so oft die Wahl, was denke ich, was rede ich, was tue ich. Komme ich nach Hause und schalte die Nachrichten ein und bin schlecht drauf. Mhm. Oder komme ich nach Hause und drehe mir meine Lieblingsmusik auf? Komme ich nach Hause und erzähle meinem Freund, was war heute mühsam, oder erzähle ich ihm, was war heute schön?
Das ist ja wie dasselbe. Ja? Das ist wie in der Früh. Du stehst auf, gehst zum Handy und dann ist die Entscheidung. Schaust du nur, wie spät es ist und wie das Wetter ist? Oder machst du noch den Klick auf Instagram? Mhm. Und ich merke bei mir selber, wie ich wirklich die gelernt habe, ja, in der Früh die Entscheidung zu treffen. Ich nehme das Handy, dann schaue ich auf irgendein Wetter oder Uhrzeit. Und dann ist immer kurz so, Ali, willst du jetzt auf Social Media wirklich? Mhm. Und dann wirklich, jetzt kommt diese Stimme, die so mit mir redet. Mhm. Ja. Als würde dann jemand neben mir stehen. Und dann sage ich, na, jetzt noch nicht, ist nicht notwendig. Später reicht auch. Und dann gebe ich es zurück und dann bin ich sogar ein bisschen stolz auf mich dann.
Mhm. Zu Recht.
Und das heißt, was du gerade beschreibst, ist eigentlich Bewusstsein entwickeln.
Ja. Und sich bewusst zu sein, ich habe ganz oft die Wahl, wie ich etwas bewerte. Ja. Wir können damit auch ganz einfach unseren Stress reduzieren. Weil aus der Stressforschung weiß man ja, dass in den allermeisten Fällen ist es nicht ein Reiz, der Stress auslöst, sondern meine Bewertung. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel im Stau stehe. Ich könnte im Stau stehen und in der Raumzeitzone sein. Und mir denken, oh Gott, ich stehe im Stau, ich komme zu spät.
Und dann hupe ich auch noch, obwohl es nichts bringt.
Und ja, bringt mir genau nichts.
Ja.
Oder ich stehe im Stau und bin neutral.
Ja.
Das ist manchmal schon die Lösung.
Ja.
Weil hier habe ich die Erkenntnis, ich stehe im Stau. Das ist was ich nicht verändern kann. Ich kann mich jetzt aufhören wie ein Rumpelstilzchen, werde um keine Sekunde schneller. Mhm. Also nehme ich die Situation an, sage, ja, ich stehe jetzt im Stau, es ist so, nicht veränderbar. Und wenn ich dann zum Beispiel im Verkehrsfunk höre, es dauert jetzt noch 20 Minuten, kann ich mir überlegen, rege ich mit 20 Minuten auf oder mache ich mit 20 leibernde Minuten und habe vielleicht ein Hörbuch mit oder höre mir meine Lieblingsmusik an oder mal mir den nächsten Urlaub aus oder denke an was Schönes oder mach meine Atemübung oder ich weiß irgendwas, was halt fein ist.
Aber dieser Fokus auf das Mögliche, auf das auf das Alternative, wo man sagt, das tut mir gut, hat das auch bei deiner Arbeit etwas zu tun mit diesem Connex? Ich meine, das ist auch so ein Begriff, der schon oft ausgelutscht ist, aber aus meiner Sicht extrem wichtig ist, zu diesem trotzdem dankbar sein für die Ressourcen, die man hat.
Ja, also Dankbarkeit ist eine ganz große Zutat.
Ja, schon, oder? Weil ich habe das mal erlebt, ich habe einen Autounfall gehabt, das war jetzt nicht schlimm, ich bin gefahren in einer 30er-Zone mit einem Mietauto, einer fährt von rechts irgendwie rein, knallt rein, nicht schlimm. Und ich merke noch, wie ich aussteige und eine Stimme in mir sagt, sei froh, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Und ich habe dir nicht mal angeschrien, gar nichts. Ich war so, ich habe nur geschaut, so, boah, Blechschaden, ma, scheiß der Hund drauf. Habe nur gesagt, ist bei Ihnen alles okay, alles gut. Und ich denke mir, vielleicht derselbe Ali, 10 Jahre davor. Mhm. Wir wollen ja ausschauen mit, Alter, bist deppert, ist ein Mietauto, hast einen Schuss, was soll der Scheiß, hast die Tomaten nicht gesehen? So, wie, wenn man jetzt Menschen in seinem Umfeld hat, und ich erlebe es ja jetzt gerade in unserer Welt, wo die Leute ja nichts mehr aushalten, irgendwas passiert und die Leute flippen ja aus, wie schafft man es da irgendwie, die Leute wieder mitzunehmen auf eine Reise der Gelassenheit?
Ja, es ist viel Arbeit.
Ist es, dass man immer wieder kommuniziert, Dankbarkeit oder?
Also es gibt dann viele Möglichkeiten. Ein ganz wichtiger Zutat, die du gerade erwähnt hast, ist eben diese Dankbarkeit und auch dieses Relativieren, ja, so, wo du sagst, ich meine, soll mir bitte nichts Schlimmeres passieren in meinem Leben. Mhm. Und nicht so sich da so hineinsteigen. Und da kann mir diese Idee der Raumzeitzone wieder so helfen. Wenn ich weiß, je öfter ich in der Raumzeitzone drinstehe, umso trainierter werde ich im Ärgern. Ja? Je öfter ich mich über was ärgere, umso öfter ärgere ich mich über was.
Das stimmt, das ist eine self-fulfilling prophecy, würde man sagen, ja.
Also mein Gehirn ist dann so trainiert und es ist kein Wunder, dass man dann so ein Häferl wird.
Ja.
Und da braucht es dieses aktiv eben wieder, wie schon gesagt, erstens dieses Bewusstwerden. Aha, ich ärgere mich schon wieder. Mhm. Und der zweite Schritt, ist das schlau? Dass ich mich jetzt ärgere, zahlt sich das aus? Und vielleicht auch aus einer Perspektive irgendwie das zu relativieren, wenn ich mein Leben betrachte, ist das jetzt so wichtig, ob der Bus jetzt davon gefahren ist oder nicht? Oder was ich im Internet
gutes Beispiel, ja.
Ist doch komplett wurscht.
Jetzt, wo du das so erklärst, ist ja komplett logisch und komplett klar. Und ja, es ist die Bewertung, weil es passiert irgendwas und dann bewerte ich, wie ich damit umgehe. Warum glaubst du, dass du so klar bei dem Thema bist und andere erwachsene Leute, die Verantwortung in der Gesellschaft haben und was weiß ich, und Kinder in die Welt gesetzt haben und ein Auto mit 100 km/h lenken dürfen, dass die das nicht in den Griff kriegen für sich selbst.
Naja, das finde ich eben so schade, dass das dass dieses Wissen noch nicht so sehr verbreitet ist, dass ich da unglaublich viel Einfluss habe drauf, auf meine Stimmung. Mhm. Zum Beispiel beim Thema Körper ist so in meiner Wahrnehmung, wissen die Leute schon sehr viel.
Ja.
Was tut meinem Körper gut und was nicht. Thema Ernährung. Ja, ob man es macht, ist wieder eine andere Geschichte. Aber ich glaube, jeder Mensch weiß, ein Apfel ist gesünder als ein Hamburger.
Ich glaube ja auch, das ist deshalb, weil das auch etwas ist, wo du die Auswirkungen sofort siehst. Also jeder will ein Sixpack und im Sommer heißt es wieder Bikini-Figur. Das heißt, das ist ein Außenwirksamkeitsthema auch.
Naja, jein, aber ich meine auch sehr, sehr, sehr übergewichtige Menschen wissen es.
Ja, klar. Ja? Nein, da bin
und
ich ganz
Wissen
mit dir.
Ist ja was anderes als Können.
Komplett, ja? Das erzähle ich jedem Raucher. Also ich, laut Wissenschaft weißt du auch, dass du dich da gerade nichts Gutes tust, aber der Kopf sagt was anderes.
Genau.
Ja.
Und wenn du fragst, wieso das für mich so klar ist, ich beschäftige mich seit 20 Jahren damit ganz aktiv.
Wie gehst du selber in deinem Umfeld damit um, wenn du unglücklich bist? Weil in deinem Leben wird es ja auch Krisen geben, Schicksalsschläge geben, Live-Events geben, eben auch welche, die jetzt nicht positiv sind. Ja. Wie gehst du mit solchen Dingen um? Weil du kannst ja auch nicht auf Knopfdruck sagen, so, ich bin jetzt die Expertin für Glück, ich muss jetzt sofort glücklich sein. Das geht ja nicht.
Nein, das, das ja, es gibt solche Krisen. Ich habe auch in den letzten Jahren leider viele erlebt. Also ist war die Scheidung, dann ist die Mama gestorben, dann der Papa, dann mein Bruder. Also es war wirklich so.
Und Ballett. Ja.
Und was ich ganz, ganz wichtig finde eben, und das kann ich auch nicht oft genug sagen, auch unangenehme Gefühle sind wichtig. Mhm. Also gerade zum Beispiel im Falle von Trauer. Ja, das ist ganz wichtig, der Trauer Platz zu geben und Raum zu geben und den Trauer zuzulassen. Und da sehe ich eher sogar oft die Gefahr, dass Menschen sich so drüber schummeln und so geht schon wieder weiter. Und ich finde das auch so komplett, komplett absurd, dass Menschen, die im Berufsleben stehen, die bekommen, wenn ein sehr naher Angehöriger gestorben ist, einen Tag frei. Einen Tag, ja. Das ist unfassbar, finde ich, und unverantwortlichst, dass ein Mensch 2 Tage nach einem Todesfall funktionieren müssen. Das ist abartig. Und dann ist es kein Wunder, dass die das irgendwo wegstecken müssen, um eben funktionieren zu können. Ja. Und ich arbeite ja sehr gern mit der Methode von Focusing. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Erklär mal.
Ja. Das ist eine geniale Methode, die, wie kann ich das jetzt so knapp erklären?
Wir haben noch ein paar Minuten, keine Angst, also kannst du schon erklären, ja.
Also die Idee ist, dass, jetzt ganz runtergebrochen, dass ich mir selbst zuhöre.
Okay.
Ja?
Okay.
Und zuhören, das haben die allermeisten Menschen verlernt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Seminar frage, was sind für dich ganz wichtige Zutaten von Zuhören. Erinnere dich an eine Situation, wo du das Gefühl hast, dieser Mensch hört mir gerade richtig, richtig, richtig zu. Ja? Mhm. Dann ist da zum Beispiel mit enthalten, dass dieser Mensch sich Zeit nimmt. Mhm. Der schaut nicht zwischendrin aufs Handy und sagt, Entschuldigung, ich muss kurz raus oder irgendwas, sondern der ist wirklich da. Also erste wichtige Zutat, da sein, präsent sein. Ja? Zweite wichtige Zutat, ich darf da jetzt, was mir mein Gegenüber erzählt, nicht werten. Nicht, wenn die sagt, ich bin traurig, sagen, du bist ein Koffer, dass du traurig bist. Sondern, ja, ich merke,
keine
du bist
Bewertung.
Traurig. Ja?
Okay.
Sondern
okay.
Es nehmen, wie es ist.
Okay.
Und es zulassen, wie es ist. Mhm. Und das ist beim Focusing, also dann mit dem arbeite ich sehr gerne im Einzelcoaching, ist eben die Idee, wenn zum Beispiel jetzt ein Mensch mit Angst kommt, und das ist gerade aktuell ein großes, großes Thema für sehr viele Menschen aus den letzten 2 Jahren resultierend. Und die erste Reaktion, wenn man Angst hat, ist, ich will die loswerden. Und das ist das Gefährliche dran, wenn ich sage, oh, ich muss die Angst loswerden und ich schaue da nicht hin und ich arbeite irgendwie weiter oder ich richte meine Aufmerksamkeit auf was anderes. Und das ist genau das falsch verstandene glücklich sein, ja. Sondern wichtig ist, wenn ich eine Angst merke, dass ich der Raum gebe, dass ich der zuhöre. Und da kommen diese Zuhöraspekte zum Tragen. Das heißt, ich gebe der Angst Zeit und ich bewerte sie nicht.
Das heißt, ich sage einfach, du bist jetzt da und du bist da.
Und ich frage auch, das klingt jetzt so komisch,
nein,
aber
nein,
ich frage
ich
die
das,
Angst,
ja.
Wieso bist du da und was brauchst du? Und die Angst braucht manchmal einfach nur Zeit und sie braucht nur Aufmerksamkeit und wahrgenommen werden und diese Gewissheit, ich höre dir zu. Und das ist wie ein Wunder manchmal, dass die Angst dann sich wandelt und dass er dann der Klient draufkommt, die Angst ist ja in meinem Sinne da, eine Angst ist ja in per se eine Überlebensemotion.
Ja, ja.
Ja?
Ja, ja.
Und erst wenn wir sie immer wegschieben, wird die zum Monster.
Genau.
Aber wenn ich sie einlade und sage, Angst, was ist, wovor willst du mich warnen? Dann bleibt sie ja in diesem gesunden Maße, wo sie meine Lebensretterin ist. Mhm. Und dann kann ich mich mit meiner Angst anfreunden. Das klingt jetzt für Menschen, die sich damit nicht beschäftigen, vielleicht komplett absurd. Mhm. Aber die Angst kann dein Freund sein.
Es ist wirklich ja. So. Es sind eigentlich, ich erlebe so oft, dass Menschen mir die Frage stellen, wie gehe ich mit negativen Emotionen um?
Umarme sie.
Und ich sage immer, ich sage genauso ähnliche Dinge. Ich sage, hey, also ich sage immer zu den Leuten, ja, was ist denn das Problem? Dann sagen sie, ja, zumal wenn ich traurig bin, sage ich, ja, und wenn du dann einfach traurig bist, dann sei doch traurig. Oder wenn sie mich fragen, wie gehst du damit um, wenn du Angst hast, sage ich, also wenn ich Angst habe, erzähle ich es allen. Ich erzähle allen Leuten, hey, ich habe diese Angst, dann ist sie in meinem Raum. Mhm. Und ich habe vor vielen Jahren aufgehört, sie wegzuschieben, sondern zu sagen, sie ist jetzt Teil von mir. Mhm. Und meistens, wenn ich mich mit ihr auseinandersetze, ist danach eigentlich irgendwo das Glück. Ja, also es ist danach meistens irgendetwas, wo ich wachse, wo ich plötzlich neue Türen des Möglichen für mich aufmache. Und ich sage auch immer das Beispiel, wenn ein Löwe vor dir steht, renn um dein Leben. Ja, dann darfst du Angst haben, aber in 99,999% der Fälle ist das im Kopf. Ja. Also es ist nichts, wo du wirklich sagst, mein Leben ist jetzt bedroht. Genau. Ja.
Und das ist super, wie du das sagst, weil dann ist die Angst nämlich ein Teil von dir. Mhm. Ja. Und man kann das sich auch so vorstellen, zum Beispiel bei der Angst kann es ganz leicht passieren, dieses Gefühl, ich bin so voll Angst, ja, und es ist, ich bin nur mehr Angst, ich bin genau. Angst. Und schon allein die Überlegung, ein Teil von mir ist Angst, ist schon ein großer Schritt passiert, weil dann habe ich sozusagen einen Schritt herausgemacht aus der Angst und ich sehe zwar, okay, die Angst ist da, sie ist ein Teil von mir, aber da gibt es noch ganz viel anderes. Da gibt es auch Ressourcen, die mit der Angst gut umgehen können. Ja?
Du hast auch ein Buch für Kinder geschrieben. Ja, das ist total süß. Da gibt's es ist eine Serie eben. Und zwar vom lieben Bertel und der Adele. Mhm. Und da gibt es mehrere Bücher, ja. Da habe ich gerade in der Hand, Bertel und Adele treffen Herrn Grant. Ja. Für die Deutschen, die vielleicht Grant so nicht kennen, das sind diese Leute, die immer über alles schimpfen und alles schlimm finden. Was lernen die Kinder im Buch?
Also,
oder in deinen Büchern?
Ja, in diesem Buch speziell, das liebe ich sehr besonders.
Ja.
Weil da ist auch ein Spiel drinnen, das gibt es ja auch als CD.
Genau. Habe ich auch schon bekommen von dir, dankeschön.
Und da ist Folgendes, also Bertel und Adele, die zwei begegnen in dem Herrn Grant und der ist, wie man sich vorstellen kann, immer grantig.
Also immer schlecht drauf.
Genau.
Ja.
Miese Laune und auf in Wien würde man sagen, der Motschka taunt vor sich.
Genau, ja.
Und die sehen ihn halt und er ist in seinen Gemüsebeet und sagt, oh, das ist so viel Arbeit. Und die zwei sagen dann, aber sie haben doch ihr eigenes Gemüse und wie toll muss das sein, wenn man deine eigene Karotten und den Salat hat. Also die sehen das als
Positive. Immer das Positive, immer das Positive, immer das Positive.
Und er ja eh und so. Ne? Und dann sagt er, aber es ist ja so furchtbar heiß. Dann haben die zwei die Ideen, aber wenn es so heiß ist und jetzt ist doch Sommer, dann gehen wir doch schwimmen. Dann sagt er, okay, dann gehen wir halt schwimmen. Dann gehen sie zum See, dann gehen sie in den See und sagt, oh, der See ist ja viel zu warm.
Sagt er.
Ja. Okay. Und dann sagen die Kinder, nee, aber wenn es so warm ist, dann kann man doch lang drinnen bleiben. Und dann sagt, nein, das taugt mir nicht und das will ich nicht. Dann haben die Kinder die Idee, dann gehen wir doch zum Bach, der ist schön frisch. Mhm. Na, dann gehen sie zum Bach und sagen, na, der Bach ist ja viel zu kalt. Also das, er motschkert immer.
Er findet immer irgendwas.
Immer irgendwas. Okay. Und sie drehen es immer. Und das ist dann dieses Spiel, das sie spielen, was ist da das Gute dran? Ja, und auf der CD genau. Wird das dann so ein Lied, dieses immer, wenn irgendjemand was Negatives sagt, sagen die anderen, was ist da das Gute dran, was ist da das Gute dran? Ja?
Das ist total gut. Und das wird ein Spiel. Gut.
Und dann irgendwann kommt der Herr Grant selber drauf, so, wow, wie machen die das, dass die immer das drehen können und immer das Gute dran sehen und sagt dann zu ihnen, könnt ihr mir das auch beibringen?
Also er möchte dann auch, okay, ja. Okay.
Und er übt das dann Und am Schluss ist er Herr Fröhlich. Er wandelt sich dann.
Aber das war auch zuerst Begeisterung für etwas da bei ihm und genau. Das Üben, ne? Also genau, genau das, was man erwähnt hat. Genau. Ja, was lernen und, wenn man jetzt aber beginnt, bei den Dingen sehr oft zu sagen, was ist das Gute dran oder was ist das Positive dran, läuft man dann eben nicht Gefahr, diese Emotion, die gerade da ist, den Raum zu lassen? Also kann es nicht sein, dass manche Leute viel zu schnell, also zum Beispiel, der ärgert sich über etwas oder ist wirklich traurig.
Ja.
Wie soll ich sagen? Also blödes Beispiel. Jemand wird das erste Mal das Herz gebrochen. 17 Jahre alt, total verliebt, Herz gebrochen. Und dann kommt jemand und sagt, hey, das geht schon vorbei und wir sehen, die nächste Person kommt, jetzt bist du endlich offen für die nächste große Liebe, Also, und läuft man da nicht manchmal zu schnell Gefahr, das dann zu überspringen und sich sofort in den Positiven zu verlieren?
Das ist die eine Gefahr. Und die zweite in dem Setting, was du jetzt erzählt hast, ist auch die, dass wenn jetzt das Gegenüber so reagiert, na, ist doch eh nicht so schlimm oder so, dass man sich auch gar nicht verstanden fühlt.
Das ist richtig.
Ja? Das ist eine Frechheit in Wirklichkeit. Also ich kenne es
auch. Das ist übergriffig, das ist total übergriffig.
Weil wenn jetzt jemand traurig ist, dann hat mein Gegenüber das zu respektieren. Ja?
Genau.
Dass man traurig ist. Natürlich ist es mitunter nett gemeint, dass man den Menschen wieder aufmuntern will und so. Aber da, finde ich, muss man auch respektvoll umgehen damit und behutsam und empathisch vor allem. Ist der Mensch jetzt wirklich traurig und braucht eher Trost?
Mhm.
Ja? Oder hängt er da schon ewig drin und braucht auf Deutsch gesagt einen Arschtritt? Ja? Oder eine Verlockung wieder heraus aus seinem Kummer? Und da braucht es dieses nötige Gespür, was ist jetzt angesagt, weil es kann extrem unempathisch rüberkommen. Mhm. Ich habe es selber auch. Ich habe zum Beispiel eine Kollegin, die ist immer extra, ober, extra, extra gut drauf. Ja? So.
Okay. Wo du denkst, jetzt reicht's.
Das ist immer, es ist super. Und so, heidi, und wie schön, dass wir uns sehen. Und ich treffe die nach langer Zeit mal wieder auf der Straße. Und sie sprudelt gleich wieder los wie ein Springbrunnen. Und fragt, wie geht's dir und so. Und ich sage, nein, mir geht's gerade wirklich nicht so gut. Und da war meine Mama so krank. Mhm. Und in der Scheidung war ich mittendrin. Das war wirklich für mich eine schwierige Phase. Und ich sage, nein, mir geht's nicht so gut. Ja. Und sie sagt, was, du bist in Scheidung? Weißt du, wie super? Und das ist so toll. Und das ist ein Neubeginn. Und du wirst sehen, das wird eine ganze neue. Ja, eh.
Ja, aber das war zu früh. Das war zu früh. Das war viel zu früh.
Und da ist dieses super gut drauf sein manchmal für Menschen, die nicht gut drauf sind, eine Frechheit.
Nein, es ist übergriffig.
Ja, oder
es
eine Beleidigung oder eben ein sich nicht wahrgenommen fühlen und sich nicht verstanden fühlen. Und je weiter das auseinanderklafft, ja, von schlecht und gut drauf sein, umso schwieriger wird es, wenn es da keine Annäherung gibt. Ja.
Ich habe mal, mit 27 habe ich einen Burnout gehabt, da war ich 6 Monate lang weg vom Fenster. Ich war damals Unternehmensberater. Und habe zum ersten Mal mich geöffnet und Leuten gesagt, mir geht's nicht gut, ich bekomme keine Luft. Und alle haben gesagt, fahr 2 Tage auf eine Therme, wird schon wieder. Entspann dich ein bisschen. Im Endeffekt war ich 6 Monate im Krankenstand mit Serotoninaufnahmehemmer, was weiß ich was, Gesprächstherapie, hab den Job nie wieder fortsetzen können. Und in meinem Umfeld haben alle gesagt, 27, bist du noch jung, fahr mal eine Woche irgendwo hin, geh mal richtig gescheit mal die Sau rauslassen. Und ich mir gedacht, hallo? Hören wir zu?
Hallo, mir geht's schlecht.
Ja. Ich habe eine Frage. Du hast ja als Kind jetzt nicht gewusst, dass du Expertin für Glück wirst, ne?
Nein.
So. Was würdest
du? Wobei, weißt du, was lustig ist?
Erzähl.
Ich wollte als Kind Rauchfangkehrerin werden.
Die bringen auch das Glück. Ich glaube, ich bin.
Wirklich?
Warum wolltest du das werden?
Weil ich mir dachte, was ist das für ein cooler Job? Der macht alle glücklich. Wirklich?
Wie geil ist das bitte? Weil stimmt, beim Thema Glück, da gibt es Kleeblätter und dieser Rauchfangkehrer kommt vorbei. Das ist ja, hey, du bist die erste Person, du bist der erste Mensch, den ich kenne. Ich schwöre dir, ich habe tausende Menschen in meinem Leben interviewt, auch bei What You Do. Ich, noch nie hat jemand zu mir gesagt, als Kind wollte ich Rauchfangkehrer werden. Ja. Wirklich jetzt, oder was?
Ja, wirklich. Ich habe 2 zur Auswahl gehabt, Rauchfangkehrer oder Tankwart.
Warum Tankwart?
Weil ich habe das so gern gerochen.
Ja, ich auch. Ich auch. Also es ist der geilste Geruch auf der Welt.
Ah.
Also wenn diese Energiewende kommt und wir keinen Benzintankstellen mehr haben, das werde ich vermissen.
Jetzt muss ich es nicht mehr haben.
Ja,
als Kind habe ich es gern mögen.
Aber wenn jetzt dein 16-jähriges Ich dich heute erleben würde, also schaltet den Fernseher an und jemand sagt, schau mal, die Dame, die du hier siehst, das ist die Expertin für Glück. Übrigens, das bist du. Du erklärst Menschen heute im Fernsehen und im Radio das Thema Glück. Was wird sich die 16-, 17-jährige Heidemarie von damals denken?
Niemals.
Warum?
Niemals. Also in 1000 Jahren nicht.
Warum?
Weil ich habe, also ich habe eine Deutschlehrerin gehabt, die war die einzige Katastrophe.
Ja.
Ich habe 2 Wochen nicht schlafen können vor einem Referat und jetzt bin ich Speakerin.
Genau.
Ich habe auf jeden zweiten Deutschaufsatz eine 5er bekommen, jetzt bin ich Buchautorin. Und damals war ich, was Schreiben und Reden angeht, habe ich mir gedacht, das wäre ich nie, ich meine, das habe ich nicht mal gedacht, weil das war eh klar, das mache ich nie.
Aber was hat sich denn geändert? Also.
Naja, mit dem Schreiben, das hat so angefangen, dass ein sehr, sehr großes Unternehmen eine sehr verlockende Anfrage gestellt hat, ob ich ihnen ein Booklet machen kann zum Thema Glück. Mhm. Und im ersten Mal, na sicher nicht, ich und Schreiben, da war noch dieser Glaubenssatz.
Ah, okay.
Und das war aber so verlockend, dass ich mir dachte, naja, das werde ich ja wohl hinkriegen, oder? Und da bin ich drauf gekommen, ich kann das. Und ich bin drauf gekommen, ich mag das. Aha. Und dann bin ich drauf gekommen, die Leute lesen das gern. Also das sind meine Glaubenssätze geburzelt, ja.
Aber weil diese Anfrage von außen kam, genau. Sonst hättest du wahrscheinlich Nein, selber nie. Aber hattest du als Kind, ich meine, jetzt nehmen wir auch von Kerl werden und dann Gott noch andere Bilder, wo du gesagt hast, ja, wahrscheinlich wird es das werden.
Naja, eine Idee, die ganz woanders liegt,
ja?
Das wäre ein Blumengeschäft gewesen.
Oh wow, warum das?
Mein Papa war Gärtner.
Wie schön ist das, bitte?
Und ich habe auch wirklich eine nach wie vor ganz große Liebe zu den Blumen und Blümchen.
Okay.
Ganz groß. Es ist auch für mich eine ganz wichtige Ressource. Ich habe eine sehr große Terrasse und das ist für mich wirklich, sind meine Schatzis, meine Blümchen. Und was mich da aber extrem abgehalten hat, ist, das war früher so, das ist ja heute auch nicht mehr so, musste man immer um 2 oder 3 in der Früh am Blumenmarkt fahren.
Boah.
Das hat mein Papa gemacht.
Das ist ja schlimmer als bei der Bäckerei, wo es um 4 anfängt.
Das ist, für mich ist früh aufstehen das absolute No-Go. Das ist mit ein Grund, warum ich mich selbstständig gemacht habe.
Ja, das ist ein guter Zugang.
Und ja, aber das wäre so eine Alternative gewesen, ein kleines, feines Blumengeschäft.
Ja? Ich habe eine Frage, wenn du jetzt über das Thema Glück den Menschen erzählst oder es ihnen näher bringst. Jetzt schwimmen wir 100 Jahre in die Zukunft. Mhm. Und die Leute sagen, hast du die Heidemarie gekannt? Ja, habe ich gekannt. Boah, super. Und die sagen, und wie war die? Was hättest du gern, was die Menschen sich über dich erzählen?
Ja, da ist mir unbedingt so was Nettes passiert. Das war, ich habe mich so gefreut. Ich war auf der Autobahn am WC.
Ja.
Und beim Händewaschen spricht mich eine Frau. Frau Smolka, sind Sie das? Frau Smolka, sind Sie das? Sag ich, ja. Frau Smolka, dass ich Sie da treffe. Und ich habe sie halt nicht gekannt. Sagt sie, sie war vor 12 Jahren bei mir in einem Seminar.
Okay.
Und sie weiß noch ganz genau das Datum, das war der 12. Oktober. Mhm. Weil jedes Jahr am 12. Oktober feiert sie ihren zweiten Geburtstag. Wow. Weil dieses Seminar hat ihr Leben so verändert, dass sie sagt, das ist ihr zweiter Geburtstag. Und da war ich sprachlos. Dass ich mir dachte, boah, also da war ich wirklich, das war mir fast zu viel an, auch was ich da bewirken darf, ja. So, da bin ich wirklich, da wäre ich höchst demütig, dass ich mir denke, also, dass mir das bei einem Menschen gelungen ist, sage ich schon Halleluja. Mhm. Und es ist schön, wenn es mir bei mehreren gelingt.
Machst du das Seminar noch?
Ja.
Gibt es alles auf deiner Website?
Seminare, Vorträge.
Und die Bücher und das Ganze und
genau.
CDs.
Was Neues ist, das ist Walk and Talk.
Habe ich schon gesehen.
Genau, das sind diese Spaziergänge, wo ich das ist so ein bisschen Corona-tauglicher.
Ja, ja.
Workshops im Gehen. Genau, und Einzelcoaching mache ich jetzt auch vermehrt, auch Corona-bedingt, online und live, ja.
Ich habe eine Frage an dich. Ich stelle vor, dieses Mikrofon geht in alle Haushalte der Welt. Wir sprechen jetzt über ein paar Milliarden Menschen. Jetzt hören alle jetzt gerade zu.
Also möchtest du mich stressen?
Nein, gar nicht. Nein, easy. Weisheit, mit Weisheit zu schauen. Also, jetzt sind da, keine Ahnung, 2-Jährige hören zu, die sprechen jetzt alle Deutsch und 120-Jährige hören zu, die sprechen jetzt auch alle Deutsch. Und die hören gerade alle zu und sie hören wirklich zu.
Ja.
Sie geben Zeit, sie wollen verstehen. Was ist der eine Gedanke, wo du dir denkst, den du jetzt den Leuten geben würdest, wo du dir denkst, das wäre gut, wenn alle mal über diesen Gedanken nachdenken? Irgendwas, was du mitgibst, nur zum drüber nachdenken. Was wäre das?
Ich würde sagen, denke nach über die Idee, sei behutsam. In ganz viele Richtungen nämlich. Sei behutsam mit deinem Gegenüber, sei behutsam mit der Welt, mit den Ressourcen und sei vor allem auch behutsam mit dir selbst. Weil das finde ich oft so erschreckend, wie Menschen mit sich selbst umgehen. So streng und so kritisch und so. Ich denke mir, es ist doch im Außen eh schon so viel schwierig. Da sind wir doch mit uns selber wenigstens super lieb, extra oberlieb. Ja? Behutsam.
Wie bringen wir das Glück in die Welt?
Über sich, darüber sich bewusster zu werden, wie viel jeder Einzelne da bewegen kann. Indem man sich selber damit beschäftigt, indem man darüber redet, indem man es weitertragt. Ja, da kann jeder sein Stückchen dazu beitragen, jeder Einzelne, jede Einzelne.
Ich danke dir vielmals.
Sehr gerne.
Dankeschön.
Danke, ich sage auch danke.
Vielen Dank an den heutigen Kooperationspartner Otto. Es warten viele einzigartige Überraschungen auf euch anlässlich des Jubiläums 30 Jahre Otto und du in Österreich. Alle Informationen findet ihr auf www.ottoversand.at und als eines der Highlights wird eine Weltreise für zwei Personen verlost und natürlich auch viele andere Überraschungen. Viel Spaß damit, einen wunderbaren Tag und danke fürs heute Zusehen oder Zuhören.